ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es um militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, auch militärpolitische und politische Aspekte, ebenso angrenzende Themen. Wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist heute wieder einmal aus Finnland zugeschaltet, von der Insel, wie heißt sie, Santa Hamina. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Das ist jetzt wieder
Santa Hamina heißt sie. Bei Helsinki.
Ja, und das ist wieder Ihr jährlicher Einsatz dort bei der Generalstabsausbildung?
Ja, genau. Diesmal mit Generalstabsoffizieren der Balten, der Finnen, Polen, Schweden und Ukrainer. Vereinzelt sind auch einige Vertreter anderer Nationen dabei, unter anderem auch aus Deutschland und den USA. Insgesamt sind es über 200 Offiziere aus 18 Ländern. Übungszweck ist, mit Hilfe eines fiktiven Szenarios eine Verteidigungsplanung für den Ostseeraum zu entwickeln.
Da können wir sicher in der einen oder anderen Folge in der nächsten Zeit auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Jetzt der Blick darauf, was wir heute machen, beziehungsweise in dieser Woche. Wieder zwei Folgen. In der ersten, heute, reden wir zunächst über die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg. Im zweiten Teil dieser Folge wollen wir dann Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Und dann in der zweiten Folge, die wir morgen veröffentlichen, soll es um die Ankündigung der Amerikaner gehen, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Ebenso darum, dass die Amerikaner nun offenbar doch keine Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland stationieren wollen. Und auch in dieser Folge dann, also in der zweiten dieser Woche, steht dann im zweiten Teil die Beantwortung von Hörerfragen an. Aufzeichnungszeit in dieser Woche ist Mittwoch, 6. Mai 2026. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Herr Bühler, ich wollte aber nicht mit dem aktuellen Stand der Waffengänge beginnen, sondern quasi mit dem Gegenteil, also mit Waffenruhe. Die hat ja Putin zunächst mal seinerseits für den 8. und 9. Mai angekündigt. Da darf man sicher nicht darauf hoffen, dass das mehr wird als eine Waffenruhe an diesen beiden Tagen, oder?
Also da braucht man, glaube ich, nicht zu hoffen. Das ist scheint auch schon so vorbei zu sein. Selenskyj hat zwar richtig reagiert, wie ich meine. Er hat dann sogar einen Waffenstillstand angeboten ab heute Morgen 0 Uhr und eine Verlängerung für den Fall, dass Russland ebenso die Waffen schweigen lässt. Aber dazu ist es nicht gekommen. Es hat heute Nacht wieder Drohnenangriffe auf die Ukraine gegeben, trotz des angebotenen Waffenstillstands.
Es wird also auch nicht so sein, dass Putin, wenn er dann Waffenstillstand einhält am 8. und 9. Mai, dass er dann plötzlich Frieden will, sondern es geht sicher nur darum, dass die traditionellen russischen Feierlichkeiten zur Erinnerung an den Sieg über Nazi-Deutschland nicht gestört werden. Und natürlich konnte Putin davon ausgehen, dass die Ukrainer ihrerseits dann auch eine Waffenruhe verkünden. Und dieses Kalkül wird sicher der eigentliche Hintergrund sein, denke ich mir zumindest. Denn man wird es ja nicht haben wollen, dass diese Feiern von ukrainischen Drohnenangriffen gestört werden und dann vielleicht wegen Sicherheitsbedenken gänzlich abgesagt werden müssen. Man hat ja ohnehin schon mächtig abspecken müssen und das sicher auch nicht, weil man sich sagt, ach, mit diesen ganzen Militärfahrzeugen, mit den Raketen, die wir sonst immer präsentieren, da wirken wir zu militaristisch in der Welt, lassen wir die mal weg. Das wird sicher andere Gründe haben, ne?
Ja, das wird andere Gründe haben. Also mit dem Angebot will tatsächlich Putin erreichen, dass die Militärparade da nicht beeinträchtigt wird. Es wird zwar in der russischen Führung keiner damit rechnen, dass die Militärparade unmittelbar von den Ukrainern mit Drohnen oder Marschflugkörpern angegriffen würde. Das haben sie jedenfalls in beiden letzten Jahren nicht getan, obwohl sie es damals schon tun könnten. Aber schon Angriffe auf militärische oder militärisch relevante Ziele in der Region Moskau würden ja schon genügen, dass der Flugverkehr auf den Flughäfen um Moskau und gegebenenfalls darüber hinaus eingestellt werden müsste. Dass also Gäste in der Anreise nach Moskau und durch den Luftraum in der Region Moskau behindert würden. Dann natürlich die Parade möglicherweise letztlich vielleicht doch abgesagt werden müsste. Ja, Sie haben recht, es sind dieses Jahr keine Fahrzeuge mit dabei, keine Panzer, keine Raketen. So ist es angekündigt. Es sollen nur Soldaten aufmarschieren und es soll eine relativ kurze Veranstaltung werden.
Aber auch wenn nur Soldaten marschieren, logischer wäre es ja vielleicht doch gewesen, auch diesen Vorbeimarsch abzusagen. Denn Soldaten, die Sie an die Front schicken können, die haben die Russen ja dann auch nicht wirklich im Überfluss.
Nein, das stimmt, aber Soldaten haben sie schon, aber eben nur Wehrpflichtige mit entsprechendem Führungspersonal. Diese Wehrpflichtigen können ja mit ihrem wehrpflichtigen Status nicht in der Ukraine eingesetzt werden. Es handelt sich ja aus russischer Sicht nicht um einen Krieg, sondern aus deren Sicht um eine Spezialoperation, die allerdings jetzt schon im 5. Jahr andauert.
Okay, dann schauen wir nochmal auf den Stand der Dinge in diesem Krieg. Wie sieht's am Boden im Bereich der ja sehr breiten Frontlinie aktuell aus? Vielleicht kurz mal die Schwerpunkte durchgegangen, Herr Bühler. Vielleicht beginnen wir auch wieder eher so im nördlichen Teil.
Ja, wir können in Sumy beginnen. Da gab es kleine Geländegewinne der Russen, auf der anderen Seite kleine Geländegewinne der Ukrainer. Im Raum Kharkiv tut sich gar nichts. In Kupiansk ist es so, dass die Russen aus Südosten angreifend etwa 1 Kilometer nach vorne gekommen sind. Das ist der Nordbereich. Dann kommt der Mittelabschnitt in der Region Donetsk bis Pokrovsk etwa. Dort hat es vor 6-7 Tagen Geländegewinne der Russen gegeben, von auch circa 1 Kilometer entlang der Straße von Bachmut Richtung Slowjansk, die da also nach Nordwesten verläuft. Wenn man weiter runter geht im Festungsgürtel, kommt man nach Konstantinivka. Da haben die Russen im Oktober schon begonnen, von Osten, Süden und jetzt von Südwesten her in die äußeren Stadtteile einzusickern. Dabei ist es bisher geblieben. Etwa 90% der Stadt stehen nach wie vor unter der Kontrolle der Ukraine. Etwa 10% der Stadt sind graue Zone, also keiner der beiden Kriegsparteien die Kontrolle hat, aber beide in geringer Zahl präsent sind. Ja, dann geht unser Weg weiter von Pokrovsk über Huliapolle bis zum Dniepro und von dort entlang des linken Flussufers zum Schwarzen Meer. Hier gibt es in den letzten 7 Tagen überhaupt keine Veränderung. Der zuletzt berichtete Vorstoß der Russen aus Pokrovsk Richtung Nordwesten, da haben wir drüber gesprochen, konnte durch einen Gegenangriff der Ukrainer gestoppt werden. Soweit die Darstellung der einzelnen Gebiete. Insgesamt wird entlang der Front an allen bisherigen Brennpunkten gekämpft. Die Russen verloren aber jeden Tag etwa durchschnittlich 1000 Soldaten, zum Teil eben deutlich auch darüber. Man könnte von einem Patt sprechen, ja. Solange aber die Russen offenbar jeden Tag mehr und deutlich mehr Verluste haben als die Ukrainer. Solange die Ukrainer den Abwehrkampf aus vorbereiteten Bunkern überwiegend mit ferngelenkten Drohnen führen kann, solange ist es kein Patt, sondern ein Vorteil für die ukrainischen Verteidiger, die sich ja nicht aus ihren Stellungen herausbewegen müssen, die Angreifer sich aber exponieren müssen und dadurch eben zum Opfer werden.
Aber die Veränderungen, die es an der einen oder anderen Stelle gibt, die sind auf jeden Fall solche Veränderungen, dass sie nicht, wie sagen Sie das immer, dass sie nicht über die taktische Ebene hinausgehen, ne?
Ja, genau. Also im Grunde genommen habe ich jetzt über zwei Veränderungen berichtet, jeweils 1 Kilometer zugunsten der Russen und ein kleines Stück im Bereich Pokrovsk zugunsten der Ukrainer. Aber das hat noch nicht mal taktische Bedeutung. Das sind kleine Frontverschiebungen.
Wie massiv waren die russischen Angriffe in der Tiefe, also quasi die Luftangriffe auf Ziele hinter der Front in den vergangenen 6-7 Tagen?
Also wir haben jetzt die letzten Tage, 6 Tage gesehen mit 108 Drohnen, das war heute Nacht, bis 206 Drohnen und dazwischen dann wieder eine Nacht und den folgenden Tag mit tagsüber 431 Drohnen insgesamt. Die Abschussquoten der Drohnen, die liegen nach wie vor über 90%. Dennoch bedeutet das aber, dass täglich etwa 14 bis 32 Ziele direkt getroffen worden. Also die haben direkt ihre Ziele dann auch erreicht. In den 7 Tagen kam es in Ergänzung zu den Drohnen insgesamt zum Einsatz von 13 ballistischen Raketen vom Typ Iskander. Von diesen wurde nur eine abgeschossen. Wie so oft geht von dieser Waffe die größte Gefahr aus. Bei Angriffen auf Eisenbahnanlagen und Wohngebäuden gab es in diesen Tagen in Poltawa 4 Tote und 31 Verletzte. In Saporischschja bei einem Angriff 12 Tote und 37 Verletzte. In der Stadt Dnipro 4 Tote und 16 Verletzte. Offenbar alle mit gezielten Einschlägen von Iskander-Raketen verursacht. Bemerkenswert sind noch 2 Dinge. Große Angriffe bei Tag werden mehr in den vergangenen Wochen. Hier sehen wir eine Zunahme. Das hängt wohl offensichtlich damit zusammen, dass man früher die Nacht ausgenutzt hat, dass man die Drohnen nicht sehen konnte, nur hören konnte. Jetzt aber ist die Ukraine so weit, dass sie ein flächendeckendes Radarbild hat, eine flächendeckende Luftlage, die ihnen erlaubt, dann auch gezielt Waffensysteme einzusetzen. Und deshalb müssen die Russen nicht mehr im Schutz der Nacht angreifen. Da werden sie vom Radar genauso gesehen, wie sie bei Tag mit bloßem Auge gesehen werden. Und bei Tag werden sie natürlich auch mit dem Radar erkannt. Also das ist die eine Entwicklung, die man da sieht. Die zweite ist etwas erfreulichere für die Ukraine. Sie hat ja in den letzten Tagen sehr viele Angriffe geflogen auf die Krim, die Luftverteidigung dort insbesondere, aber dann auch auf Abschussstellungen von Iskander-Waffen. Sie haben dort auch ein Raketenlager mit Iskander-Waffen getroffen. Und hier, das kann man sehr schön sehen, das ist messbar jetzt im Augenblick, dass die Krim zurzeit als Abschussbasis für Iskander-Waffen mehr oder weniger ausfällt. Nur noch in Ausnahmefällen kommen die Iskander von der Krim geflogen. Das erleichtert natürlich die Luftverteidigung für die Ukrainer enorm.
Und was die Masse betrifft, ihr Stichwort vorhin mehr, die Ukraine ihrerseits, die zeigt ja nun, dass sie sich auch zunehmend in die Lage bringt, massive Angriffe fliegen zu können, also massiv bezogen auf die Anzahl der eingesetzten Flugkörper, wenn sie die Russen angreifen.
Ja, das stimmt. Das habe ich übrigens hier in Finnland erfahren, ist auch hier öffentlich, deshalb kann ich darüber sprechen, dass auf die beiden russischen Ostsee-Ölhäfen Promorsk, das ist unweit von hier, an der russischen Grenze, und Ust-Luga, das ist südlich des finnischen Meerbusens, an der estnischen Grenze, das sind an 4 Tagen über 2000 ukrainische Drohnen eingesetzt worden. Offenbar auch kleinere Drohnen, von denen man nicht weiß, wie sie tatsächlich über diese Entfernungen geflogen worden sind. Ausgeschlossen ist, dass sie über NATO-Territorium Russland angegriffen haben. Das steht definitiv fest. Aber Einzelheiten dieses Einsatzes, das werden wir noch hören. Also ich bleibe da auf jeden Fall dran.
Es gibt aber, glaube ich, ein paar Drohnen, die sich zum Beispiel nach Finnland verirrt haben, und die finnische Regierung, das finnische Verteidigungsministerium, hat dort durchaus scharfe Worte an die Ukraine gerichtet, dass man sich das eigentlich verbittet, wenn ich es recht gelesen habe, oder?
Ja, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber das kann sein. Ich weiß, dass einige Drohnen nach Finnland geflogen sind, wie auch schon andere ukrainische Drohnen in die baltischen Staaten reingeflogen sind. Das kann natürlich auch dadurch kommen, dass sie abgelenkt worden sind durch elektromagnetische Störsignale, wie auch immer.
Aber ich hatte es hier nur vorgesehen,
ich wollte noch ergänzen.
Genau.
Ja. Ich wollte nochmal auf die Region Moskau eingehen, die ja besonders geschützt ist und gerade in diesen Tagen besonders geschützt wird. Die Region Moskau ist auch angegriffen worden in den vergangenen Tagen. In Moskau wurde ein Hochhaus offenbar von einer abgelenkten oder abgeschossenen Drohne bzw. Drohnenteilen getroffen. Es gab Sachschäden leichterer Art, so wie man das auf den Bildern sehen kann. Auf dem Weg in die Region Moskau aber, und das ist schon bemerkenswert, haben die ukrainischen Drohnen mehrere Flugabwehrgürtel überwunden. Und insgesamt kann die Ukraine mittlerweile militärische Ziele im gesamten Westrussland bis hin zum Uralgebirge erreichen. Zunehmend jetzt auch mit FP-5 Flamingo-Marschflugkörpern. Die Russen haben für das Riesenland zu wenig Flugabwehrsysteme, zumal die Konzentration auf Moskau, so wie jetzt gerade eben wieder, die Konzentration auf Putins Residenzen da in der Walder-Region und auch am Schwarzen Meer, die Flugabwehr in den übrigen Gegenden Westrusslands weiter ausdünnt. Es verstetigt sich also der Trend weiter, denke ich, dass die Ukraine bei den strategischen Luftoperationen zurzeit im Vorteil ist.
Ich habe auch gelesen, dass sie das erste Mal, glaube ich, in Sibirien ein Ziel angegriffen haben. Das muss jetzt dieser Tage gewesen sein. Ich will noch eine kurze Nachfrage stellen. Tuapse war ja immer wieder Ziel in den vergangenen Tagen oder Wochen, auch diesmal in den letzten 6-7 Tagen.
Nein, da habe ich hoffentlich nichts übersehen. Ich glaube aber nicht. Tuapse ist in der Vorwoche und zuletzt am 1. Mai, das kann ich sagen, insgesamt 4-mal getroffen worden. Die Raffinerie hat tagelang gebrannt und ist zurzeit außer Betrieb. Aber die Zielkategorien blieben dieselben. Erstens die Ölindustrie mit einem Angriff auf den Ölhafen von Primorsk wieder hier an der finnischen Grenze, mit Angriffen auf eine Raffinerie bei St. Petersburg, mit Angriffen auf 2 Tanker der russischen Tankerflotte bei Novorossiysk, also in der Krasnodar-Region, die von Seedrohnen getroffen wurden. Die zweite Kategorie auch unverändert, die Rüstungsindustrie und dort die Industrie, die Grundlagentechnologien herstellen für die Endmontage von Raketen, von Drohnen und anderem Militärgut. Das ist eine Fabrik in diesem Fall für elektronische Bauteile, die Richtung Tartarstan liegt. Shepoksari heißt das. Sie wurde mit Flamingo-Marschflugkörpern angegriffen, also 1000 Kilometer von der Ukraine entfernt liegt das Ziel. Die Fabrik hat erhebliche Schäden erlitten, das kann man an den Bildern sehen. Und für mich ist das, deshalb habe ich Tatarstan erwähnt, dort liegt die Drohnenfabrik, also das Drohnenzentrum schlechthin in Albaluga, wo die ehemals iranischen Drohnen, Shahid-Drohnen hergestellt werden, jetzt unter dem Namen Gerana, als russische Drohnen. Und das könnte ein nächstes Ziel sein. Und der vorbereitende Einsatz hier in der Nähe von Tatarstan, der deutet darauf hin, dass sie irgendwann mal auch versuchen, dieses Drohnenzentrum treffen zu können, und zwar entscheidend treffen zu können. Sie haben schon 2-3 Mal getroffen, aber mit leichten Drohnen, die kaum Schäden angestellt haben. Das dritte Ziel, die dritte Kategorie sind wieder militärische Ziele wie Versorgungsrouten von der Krim nach Saporischschja oder von Mariupol, also aus der Richtung Rostov am Don, Richtung Donetsk. Es gab zusätzlich schwere Angriffe auf die Krim und die militärischen Anlagen dort, insbesondere die Luftverteidigung.
Okay, zu den Angriffen auf die Ölindustrie und speziell zu Tuapse will ich mal noch die Frage einer Hörerin nachschieben. Dorothea Leonhardt aus München hat uns geschrieben, und zwar folgendes. Zitat: Ich bin in dieser Frage sehr zwiegespalten. Zum einen verstehe ich natürlich, dass die Angriffe auf die Erdölindustrie für die Ukraine ein großer Hebel sind, um Russland unter Druck zu setzen und so doch zu einem Waffenstillstand oder sogar zu wirklichen Verhandlungen zu bewegen. Andererseits ist der ökologische Schaden und der Schaden für die Zivilbevölkerung enorm. Es wird Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sich die Natur und die Bevölkerung erholt haben. Und da stellt sich für mich die Frage, ob es sich bei den Angriffen auf die Anlagen in Tuapse noch um ein legitimes Mittel handelt. Zitat Ende aus dieser Mail von Dorothea Leonhardt.
Also Frau Leonhardt, ich glaube, da geht es vielen so. Wir auch. Also ich verstehe deshalb Ihre Frage. Ein Krieg verursacht nicht nur Tod und Verwundung bei Zivilisten und Soldaten, sondern in erheblichem Maße eben auch Umweltschäden, die noch Jahre nach dem Krieg sichtbar bleiben werden. Die größten Umweltschäden sind allerdings in der Ukraine entstanden und durch die Russen zu verantworten, wie der gesamte Krieg durch die Russen zu verantworten ist. Ich denke da an die Sprengung des Staudamms von Kharkovka, beispielsweise oberhalb der Großstadt Cherson im Jahr 2022 schon. Also ohne Ankündigung ist dieser Staudamm in die Luft gejagt worden, damit sich die Russen Zeit erkaufen konnten, um über den Staudamm rechtzeitig aus Cherson zu verschwinden. Viele hundert Menschen sind dabei ums Leben gekommen, als sich der auslaufende Stausee über das linke Dnipro-Ufer ergoss. Genaue Zahlen kennt man nicht, weil es sich ja um besetzte Gebiete nun handelt, auf dem linken Ufer des Dnipro. Ich denke da auch an die beinahe Katastrophen im Kernkraftwerk Saporischschja, ebenfalls verursacht durch das Auslaufen des Stausees und den Ausfall der Kühlung zunächst, dann den mehrfachen Beschuss des Kernkraftwerksgeländes durch die Russen zuletzt in der vergangenen Woche. Ich denke an die vielen Städte und Dörfer, die dem Erdboden gleichgemacht wurden, die Wälder, die durch den Artilleriebeschuss vernichtet wurden, die Felder und Wiesen, die durch Munitionsreste und Minen verseucht sind. Also ich glaube, diese Liste könnte man fortsetzen. Ich habe gerade von Zivilisten gesprochen, die hier zu Tode gekommen sind in der Ukraine bisher. Konservative Angaben liegen jetzt bei über 20.000, die nachgewiesen ums Leben gekommen sind. Und dazu kommen noch viele andere, die vermisst sind. Ich meine, mit dieser Aufzählung möchte ich sagen, dass die Umweltschäden in Tuapse auf relativ kleinem Gebiet in keinem Verhältnis stehen zu dem, was in der Ukraine selbst passiert ist. Was die gesundheitlichen Gefahren angeht in Tuapse, also da ist es zweifellos richtig, und das haben Sie mir ja auch geschrieben in Ihren ergänzenden Beschreibungen in ihrer E-Mail. Es ist richtig, dass die Zivilbevölkerung, wenn überhaupt, dann nur sehr zögerlich evakuiert wurde, obwohl eigentlich der Angriff viermal erfolgt ist und über mehrere Tage, über eine Woche hinweg zwischendrin immer Zeit gewesen wäre, dann auch tatsächlich die Anlieger mindestens dann zu evakuieren. Das haben wir alles nicht getan, obwohl die Qualmwolken auf den Bildern, wie man sieht, die haben, ich glaube, ich habe es so ausgedrückt, apokalyptische Züge gezeigt.
Naja, Herr Bühler, ich könnte mir vorstellen, dass Frau Leonhardt jetzt vielleicht fragen würde, wenn sie bei uns im Gespräch wäre, naja, das ist alles schön und gut mit der langen Liste, die Sie gemacht haben, Herr Bühler, mit den Schäden, die die Russen verursacht haben in der Ukraine. Aber müssen die Ukrainer dann die Liste noch wirklich noch länger machen durch solche Angriffe wie Tuapse? Und Ihre eigentliche Frage in der Mail war ja am Ende sozusagen, ob es sich bei diesen Angriffen um ein legitimes Mittel, ein legitimes Ziel handelt?
Naja, die habe ich schon beantwortet, vielleicht ein bisschen verdeckt, das muss ich sagen. Die Verhältnismäßigkeit spielt natürlich immer die Rolle, wenn die Frage gestellt wird, ob es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff handelt. Aber ich wollte ja auch mit der Liste zum Ausdruck bringen, dass das in keinem Verhältnis steht, nämlich dass die Auswirkungen sehr viel lokaler sind und zum Teil von in dem Artikel, den Sie da zitiert, eben auch noch nicht als feststehende Bedrohung der Menschen dort da ist, sondern als Prognose oder als mögliche Beeinträchtigung und so weiter steht. Und das ist ein Unterschied zu den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber trotzdem, sie hat ja vollkommen recht, das verlieren wir manchmal aus dem Auge, dass so ein Krieg auf die Umwelt, auf die Natur erheblichen Einfluss hat und dort erhebliche Schäden angerichtet werden. Hätte man den Angriff auf Tuapse nicht durchführen sollen? Ich glaube, das Ziel ist ein militärisch relevantes Ziel, weil es zur Finanzierung des Krieges unmittelbar beiträgt. Und die Tatsache, dass die Raffinerie jetzt nun seit zwei Wochen geschlossen ist, die zeigt ja auch, wie viel Russland hier verloren hat und auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter verlieren wird. Denn so schnell wird man diese Raffinerie nicht wieder aufbauen können.
Sie haben das als relevantes Ziel genannt. Ist es auch ein legitimes? Ja oder nein? Können Sie ganz kurz machen?
Ja, natürlich.
Okay, dann sind wir eigentlich schon mittendrin jetzt in der Abteilung Hörerfragen. Die nächste, die hat uns aus Hamburg erreicht von Felix Scholz. Er schreibt Folgendes. Herr Bühler, Zitat, Herr Bühler sprach schon vor Jahren immer wieder die Empfehlung aus, die Ziele auf russischem Boden zu attackieren und Nachschübe und Infrastruktur zu schwächen. Warum scheint es für die Ukraine erst jetzt, so viele Jahre nach Kriegsbeginn, möglich zu sein, die Intensität zu erhöhen und offenbar starke Wirkungen zu erzielen? Zitat Ende.
Ja, das haben wir hier im Podcast gleich zu Beginn besprochen, das stimmt. Ich meinte damit, die russische Armee in der Ukraine in jeder Hinsicht von ihrem Nachschub abzuschneiden, also ihnen die Grundlagen für den Angriff zu entziehen, so habe ich das damals formuliert. Für eine Armee von etwa 600.000 Soldaten, da braucht man an Verpflegung, Treibstoff, Waffen, Ersatzteilen, Munition, je nach Intensität des Gefechts, Zehntausende Tonnen von Nachschub täglich, also die transportiert, umgeschlagen, verteilt werden müssen. Dazu gehört dann auch der Kampf gegen die Gefechtsstände, also gegen die Führung der Truppe, so wie jetzt in diesen Tagen auch den Gefechtsstand des Inlandsgeheimdienstes der Russen im Ort Amjansk am Asowschen Meer. Ihre Führungsmittel, Relaisstationen, Antennen und dann Versorgungswege wie Brücken, Straßen, Eisenbahnlinien, Fährverbindungen und so weiter, Depots, Umschlagpunkte, Instandsetzungseinrichtungen. Warum haben sie es nicht gemacht? Weil sie nicht die richtigen Waffensysteme und dann nicht in ausreichender Zahl hatten, um diese Ziele systematisch bekämpfen zu können. Es wurde versucht. Wir können uns an manchen Achtungserfolg erinnern, aber letztlich war es alles zu wenig, um nachhaltige Wirkung zu erzielen oder gar messbar nur zu sein. Und das ändert sich gerade. Das ist im Übrigen auch einer der ausschlaggebenden Punkte, dass die Ukrainer seit November letzten Jahres mehr Erfolg in der Verteidigung haben und die russische Offensive nicht mehr vom Fleck kommt. Mittlerweile berichtet ja auch das ISW, dass die Ukrainer in diesem Jahr netto mehr Geländegewinne gemacht haben als die Russen. Sie erinnern sich, Herr Deisinger, an die Frage unseres Hörers vor zwei Wochen, glaube ich. Wenngleich auch diese Geländegewinne der Ukrainer so wenig sind, dass man sie aus strategischer Sicht kaum wahrnehmen kann. Aber immerhin, der Trend der letzten Jahre, dass Russland zwar langsam, aber stetig vorrückt, der ist erstmal gebrochen.
Okay, dann die nächste Frage kommt von Mark. Ich zitiere, könnten Sie die folgenden Informationen einmal kurz einordnen? Es gab verschiedene Meldungen in den letzten zwei Wochen, wonach sich in Russland, wahrscheinlich vornehmlich Moskau, zunehmend Widerstand regt gegen die anhaltenden bzw. zunehmenden Beschränkungen, in Klammern Internet, Kraftstoffknappheit, Inflation und so weiter. Gibt es Anzeichen für ein innerrussisches Aufbegehren? Mit freundlichen Grüßen. Zitat Ende. Wie gesagt, diese Mail von Mark.
Also die Bevölkerung ist unzufrieden. Das entnehme ich vielen Berichten. Die Faktoren, die Sie eben genannt haben, spielen dabei eine große Rolle, insbesondere die Einschränkungen und Drosselung des Internets. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer gehört auch dazu. Es gibt offene Meinungsäußerungen in Russland zu diesem Thema. Ein Duma-Abgeordneter, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, machte öffentlich Putin dafür verantwortlich neulich. Seine Zustimmungsquoten haben eine fallende Tendenz. Sie betragen nur noch in Anführungsstrichen 70%. Er war allerdings schon knapp bei 90% bei Kriegsbeginn. Also die Tendenz ist fallend. Es gibt also diese Unzufriedenheit. Aber ein Aufbegehren oder gar ein Sturz Putins, der ist, glaube ich, nicht in Sicht. In einem solchen totalitären Staat ist es auch sehr schwierig, solange die Kreise um Putin bei der Stange bleiben und er durch sein System von Geheimdiensten, Sicherheitskräften und Militär letztlich gestützt wird. Aber wir werden sehen, wie sich die Lage dort entwickelt. Es hat sich auf jeden Fall gedreht, auch die Stimmung dort, im Gegensatz zu letztem Jahr oder gar zu den Vorjahren.
Dann jetzt die Mail von Hans Eckel-Völker. Er ruft wieder einmal das Thema auf, wie groß die Bedrohung durch Russland tatsächlich ist. Also er meint die russische Bedrohung des Westens und er schreibt folgendes. Zitat: Wie sehr muss sich nun eigentlich der Westen, insbesondere Europa, wirklich vor einer russischen Bedrohung fürchten, wenn sich Russland bereits an der Ukraine die Zähne ausbeißt? Immer häufiger erfahre ich, dass die Ukraine zunehmend militärische Erfolge auf russischem Gebiet erzielt. Läuft das russische Militär nicht teilweise jetzt schon auf Reserve? Hört Herr Putin nur deswegen nicht auf, weil er irgendwie sein Gesicht wahren muss? Es ist natürlich schwer, hinter die Kulissen Russlands zu schauen, aber ich frage mich, ob Herr Putin tatsächlich komplett auf dem Laufenden ist. Wird er wirklich den Tatsachen entsprechend von seinen führenden Militärs informiert oder traut sich der ein oder andere einfach seine geringe Erfolgsrate nicht zuzugeben? Zitat Ende aus der Mail von Hans Eckel-Völker.
Ja, dann fange ich mit dem zweiten Teil vielleicht an. Ich glaube, er ist schon informiert. Er soll ja auch deutsche und englische Nachrichten anschauen. Die Falschmeldung seiner Kommandeure allen voran, die regelmäßigen Lageberichte seines Generalstabschefs, auch öffentlich, die werden offenbar toleriert, wenn sie nicht sogar herausgefordert werden, weil ja diese öffentlichen und geschönten Lageberichte an den Befehlshaber dazu dienen, die russische Bevölkerung zu beschwichtigen und weltweit die Geschichte zu verbreiten. Die Lage der Ukraine sei so schlecht, dass eine Niederlage unausweichlich ist. Die zweite Sache ist, die haben wir ja schon häufiger besprochen, muss sich Europa von einer russischen Bedrohung fürchten? Fürchten glaube ich nicht, dazu sind wir heute schon zu gut aufgestellt und das wird sich noch verbessern. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir von einem solchen Kriegsbild ausgehen müssen und greift Russland mit aller Macht nur nach Westen an. Das kann Russland sicher nicht. Allerdings baut Russland seine Armee während des Krieges in der Ukraine parallel auf. Sie wissen, dass die Armee auf 1,5 Millionen Mann verstärkt werden soll in den nächsten 2-3 Jahren. Bei Kriegsbeginn lagen sie etwa bei 900.000. Und sie reaktivieren Infrastruktur. Sie haben die Strukturen der Armee verändert. Sie legen fertiggestellte Rüstungsgüter wie Panzer und so weiter in die Reserve, in den Skat, in die neuen Truppenteile und setzen sie nicht in der Ukraine ein. Also all das deutet darauf hin, dass die Russen schon eine Kriegsfähigkeit auch gegen die NATO vorbereiten. Und dritter Punkt vielleicht nochmal, Russland hat auch andere Optionen, um ein Kriegsziel zu erreichen, Europa zu schaden, Europa zu spalten, die Amerikaner von Europa zu trennen, die NATO im Grunde genommen irrelevant zu machen. Da sind sie ja dran, mit Hilfe auch der Trump-Administration. das sage ich mal als meine persönliche Meinung mit dazu, denn vieles, was die tun, die schadet der NATO, weil eben das Vertrauen auch schwindet. Das ist nicht nur die materielle Seite, sondern das ist eben auch das Vertrauen, das hier langsam wegbricht. So, und die Russen können natürlich mit kleinen Angriffen die NATO herausfordern. Sie können Teile des NATO-Territoriums besetzen, auch wenn es nur wenige Quadratkilometer sind, um dann aber die Absicherung über ihre Nuklearwaffen und über Drohungen mit Nuklearwaffen so zu machen, dass die NATO das nicht zurückgewinnen kann. Also auch das ist ein Szenario, das mehrfach schon beschrieben worden ist. Auch mit einem solchen Szenario müssen wir rechnen. Und dann natürlich mit dem Szenario, wie es heute schon stattfindet, mit hybriden Bedrohungen, mit Cyberangriffen, die heute stattfindet. Mal sehen, wer hinter dem Anschlag auf den großen Strommast steht in Südtirol, der die Adria-Pipeline, die nach Deutschland führt, unter anderem mit Strom versorgt, beziehungsweise deren Pumpwerke. Also, und hier gibt es ja viele Vorfälle in den letzten Jahren, europaweit, die ihren Ursprung in Russland haben, auch wenn man das nicht so sehr öffentlich macht, weil man es ja auch nicht ganz eindeutig beweisen kann, aber es spricht alles dafür, dass sich hier ein staatlicher Akteur hinter anderem verbirgt.
Ja, Herr Eckel-Völker hat übrigens auch natürlich noch mehr geschrieben in seiner Mail und er hat dort in dieser Mail auch das böse Wort quasi nochmal in den Mund genommen. Taurus hat geschrieben, dass er sich fast gar nicht getraut zu fragen, aber er habe schon lange nichts mehr über die Lieferung des Taurus in die Ukraine gehört. Sie auch nicht, Herr Bühler, oder?
Naja, es tauchte jetzt in den letzten Tagen manchmal das Wort Taurus auf, auch in dem Zusammenhang mit Mittelstreckenwaffen, die von den Amerikanern vielleicht nicht geliefert werden oder nicht geliefert werden, lasse ich das vielleicht mal weg, aber man weiß es nicht so genau, das wollen wir ja morgen besprechen. Es ist nochmal aufgetaucht, als die Modernisierung der Taurus jetzt angekündigt worden ist. Das war schon Ende 2024, ist also anderthalb Jahre bereits her. Und vereinzelt hört man das nochmal, aber eine richtige Rolle spielt das nicht mehr.
Ich habe auch irgendwie in Erinnerung, dass Sie davon ausgehen, dass das Thema ja mehr oder weniger beerdigt sei. Wir haben ja nun zigmal drüber gesprochen. Dennoch frage ich mich ja, als Friedrich Merz noch nicht Kanzler war, war das nicht so, dass der doch liefern wollte als Oppositionsführer, jetzt als Kanzler ist dann eher Schweigen. Gibt es da vielleicht doch schwerwiegende Gründe, die man vielleicht auch nur kennt, wenn man als Regierungschef dann eingeweiht ist, die dann dazu führen, dass man den Taurus nicht liefert?
Also auf jeden Fall spielen die Argumente, die vor 3 Jahren, das war ja im Mai 2023, da war ich auch bei dieser Übung, damals in Tartu in Estland, kann mich noch gut erinnern. Also Argumente so, man könnte da Moskau erreichen, man bräuchte deutsche Soldaten in der Ukraine und dergleichen mehr. Die haben sich alle nicht bewahrt, die spielen auch heute keine Rolle mehr. Ich denke, dass heute eine Rolle spielt, die nach wie vor schlechte Sicherheitslage, die sich in Teilen nochmals verschlechtert hat. Jetzt auch die Rolle, die Trump dort einnimmt in Bezug auf die NATO, die erzwingt im Grunde genommen, dass wir uns eigene Fähigkeiten behalten. Taurus spielt ja eine große Rolle für die Luftwaffe. Es wurden knapp 600 oder 600 genau beschafft, das weiß ich nicht mehr so genau. Ein paar sind verschossen worden, also es sind nicht mehr ganz 600. Die Modernisierung läuft jetzt, das Taurus insgesamt. Und das könnte ein Grund sein, also Eigenbedarf für die Bundesrepublik Deutschland, dass das eine Rolle spielt. Da spricht man aber nicht öffentlich darüber.
Okay. Damit sind wir fast am Ende dieser Folge. Einen kleinen Hörtipp habe ich noch, und zwar im Podcast Doc 5 oder Doc 5. Das Feature. Gibt es ja viele hochwertige Dokumentationen zu hören. In einer der aktuellen Folgen geht es übrigens um Estland. Im Zentrum steht da eine Fraueneinheit des Freiwilligenverbandes der estnischen Armee. Neben Estinnen sind auch Geflüchtete aus der Ukraine sowie emigrierte Russinnen dabei. Und die alle vereint das Ziel, Estland zu verteidigen, sollte es einmal einen russischen Angriff geben. Dieses Feature im Grenzland. Frauen in Estland bereiten sich auf den Ernstfall vor. Verlinken wir in den Shownotes dieser Folge. Das nur als Tipp noch am Ende. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie gerne an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Die planen wir dann morgen zu veröffentlichen, am 7. Mai. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis später.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.